Danke dir. Wer hat heute schon Gott erlebt? Wer ist heute schon von ihm berührt und gesegnet worden? So gut. Deswegen sind wir hier, deswegen bin ich hier. Es gibt keinen anderen Grund, sondern wir wollen unserem lebendigen Gott immer wieder begegnen, Raum schaffen für ihn, die Zeit an ihn verschwenden. Ich war vor 3 Jahren mit meiner Familie in Siebenbürgen in Rumänien im Urlaub. Dort auf dem elterlichen Hof von meinem Schwager. Und es gäbe davon so viel Schönes und Schmackhaftes zu erzählen. Ja, so eine Urlaubsreise ist ja immer vielfältig. Aber eine Sache ist sicherlich der gute, selbstgemachte Wein, ja, den die dort alle machen und den man dort trinken kann. Und wenn man nämlich feiern will, muss man sich mal überlegen, so Wein nimmt man ja oft zum Feiern, dann muss man auch dafür arbeiten. So ein Winzer braucht circa 200 Arbeitsstunden für einen Hektar Wein, ja, den er da die er investieren muss. Denn der Wein, der wächst zwar von alleine, aber er braucht auch sehr viel Pflege und sehr viel Invest, bis er eben trinkfertig ist. Und ich habe das da eben in Siebenbürgen in Großpold, da kommt übrigens meine Frau auch her, da habe ich das erlebt, dass man eben an diesen Weinranken, an diesen Weinstöcken dann auch mitten im Sommer nochmal so Reben abreißen muss. Also man macht das normalerweise im Frühjahr, da gibt es so diesen ersten Schnitt und da werden dann eben die alten Triebe entfernt, die wenig Frucht getragen haben oder die Weinrebe, den Weinstock unnötig belasten. Und das fördert dann sowohl das neue Wachstum als auch dann die Fruchtbildung. Und im Sommer wird das nochmal gemacht, weil wenn man dann sieht, da haben sich noch so ein paar Reben verselbstständigt oder manche sind schon am Absterben ausgetrocknet oder sie haben keine richtigen Früchte, also diese Trauben, dann wird das auch rausgenommen, damit eben dann das Wachstum kontrolliert wird und die Belastung für diese Rebe reduziert wird. Und genau um so einen Weinstock, um die Reben, geht es auch im heutigen Predigttext. Wir sind ja mittendrin in so einer kleinen Reihe wieder, wo es uns um Mitarbeit und Dienst geht. Und das ist nur ein Aspekt von unserer Jesus-Nachfolge. Weil wenn wir Jesus nachlaufen, dann hat es viele andere wichtige Aspekte. Das erste ist natürlich, dass wir Gott da kennen, ihn ehren, ihn anbeten, dass wir wissen, hey, es geht alles um ihn. Er ist ja der Mittelpunkt von diesem ganzen Sein, von dem ganzen Universum und eben seine Gegenwart dazu kennen, zu erleben, ihn anzuhimmeln. Das ist so ein Aspekt. Ja, der andere Aspekt ist, dass wir wissen, hey, wir dürfen von dieser Liebe Gottes weitersagen. Von meinem Jesus darf ich weiterreden. Das ist nicht für mich nur, ich brauche das nicht im Geheimen für mich behalten, sondern hey, das muss raus, die Botschaft, dass viele Menschen noch von diesem guten Gott hören und ihn erleben können. Und das andere ist, wir sind nicht allein unterwegs. Schaut euch mal um, da sitzen noch viele andere nette Menschen neben euch. Hoffentlich sind sie auch freundlich zu euch. Und das ist Gemeinschaft, das ist das, was Gott stiftet. Vielleicht würdest du mit der Person never ever sonst irgendwas zu tun haben. Aber auf einmal, wo es um Jesus geht, treffen sich Menschen aus den unterschiedlichsten sozialen Hintergründen, Kulturen, Generationen. Und sind dort in Gemeinschaft, in Liebe untereinander verbunden. Und das sind alles so Aspekte von unserer Jesus-Nachfolge. Und jetzt geht es aber nochmal um Mitarbeit und Dienst. Und wir lesen dazu gemeinsam einen Text und danach schauen wir uns das mal Vers für Vers an. Johannes 15, wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du gerne aufschlagen. Das kannst du auch hier mitlesen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sondern sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht und ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Das ist so weit der Predigttext. Und wir steigen gleich mal ein in dem Vers 1. Dort ist es Jesus, der sagt von sich, hey, ich bin da dieser Weinstock. Das ist der Vergleich, den er hier zieht. Und sein himmlischer Vater ist der Gärtner. Er ist es, der sich da nochmal auch um den Weinstock und um die Reben da kümmert, um die Frucht, die daraus entstehen soll. Und Jesus wünscht sich von uns, dass wir eben wachsen. Dass es nicht nur bei dem Iststand bleibt und irgendwo bei den Anfängen, sondern dass wir wachsen und dass wir dann geistliche und praktische Früchte hervorbringen. Das ist so sein Bild, das er hier verwendet. Und das Interessante ist, Jesus bezeichnet sich als den wirklichen, echten Weinstock. Ja, er sagt es ja hier in Vers 1, ich bin der wahre Weinstock. Und es gibt nur ihn. Und an ihm liegt alles. An ihm, dem einen Weinstock, an ihm, der Person. Ohne Jesus geht nichts. Und nur er ist es, an dem alles hängt. Eine klare Ansage in die heutige Zeit, es gibt nur einen wahren Gott. Es gibt nur einen, Jesus Christus, der Herr, der diesen Weg zu Gott, dem Vater, freigemacht hat. Und nur wenn wir an ihn glauben, wenn wir uns an ihn halten, dann können wir überhaupt dieses Leben, dieses ewige Leben auch haben. Und schon in Vers 2 wird es dann krass steil. Okay? Schon gleich im zweiten Vers. Er spricht von zwei Rebarten oder von zwei Reben, also nicht von Weinsorten, sondern von zwei Reben, die auf der einen Seite die Frucht bringen, ja, das ist so, da kommen wir gleich dazu, und dann gibt es auch welche, die keine Frucht bringen und die werden von dem Weinbauer abgeschnitten, heißt es hier. Und auch später in Vers 6 heißt es, dass wer nicht in ihm, also in dem Weinstock, in Jesus ist, also mit Jesus eben verbunden, mit Jesus in so einer engen Beziehung, wer das nicht ist und darin bleibt, dass er weggeworfen wird. Die Reben, die kein geistliches Leben mehr haben, das aus diesem beständigen Glauben, aus dieser Liebe zu Christus kommt, die werden abgeschnitten. Da ist der Text ganz klar. Da redet er nicht drumherum. Es heißt weiter, dass diese nicht verbundenen und diese Reben ohne Frucht, die abgeschnitten werden, die verdorren, die trocknen aus, die sind weggeworfen und die liegen dann verloren da. Und schließlich, Vers 6, werden sie sogar im Feuer verbrannt. Und manchmal ist es vielleicht so, dass wenn wir den Kontakt zu Gott verlieren oder wenn dann eben Menschen ihn noch gar nicht erlebt haben, noch gar nicht wissen, da gibt es diesen Weinstock, an dem ich eigentlich dran sein kann und darf, dass sich das Leben trocken anfühlt, dass das Leben leer ist, dass da wenig Sinn, wenig Hoffnung ist, dass da Schuld ist, mit der wir nicht wissen umzugehen, dass da Gebundenheiten sind, von denen wir gerade gehört haben. Das sind alles Auswirkungen davon, dass wenn wir nicht eben an diesem Weinstock sind und dann heißt es eben, wenn wir darin bleiben, wenn das so unser Leben komplett bis zum Ende ausmacht, ohne Verbindung, ohne Beziehung zu Gott, werden wir weggeworfen. Dann sind wir nicht in Ewigkeit bei ihm. Und er spricht es hier sogar an welche, die vielleicht mal dran waren, die vielleicht sogar an dem Weinstock eingebunden waren und die dann aber da rausgebrochen sind oder da rausgefallen sind. Keiner von uns nach diesem Text hat die Garantie, dass wir dann wissen, okay, einmal irgendwann mit 15 Jahren habe ich doch da auf so einer Jugendfreizeit mich für Jesus Christus entschieden. Danach hat mein Leben zwar Saus und Braus bedeutet und alles Mögliche. Jesus selbst entscheidet es natürlich, wen er aufnimmt in sein Himmelreich am Ende deines Lebens, an unseres Lebens. Aber trotzdem ist es auch eine klare Botschaft von Gott. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Reben dann, die Frucht bringen, heißt es. Und da ist es dann aber auch so, dass der Weingärtner Gott kommt und dass die beschnitten werden und gereinigt werden, damit wir noch besser wachsen und fruchtbarer sind. Und bei der Reinigung geht es nicht in erster Linie um unsere unreinen Gedanken, die wir haben, sondern alle Sünde, alles, was Gott nicht meint und Gott nicht ehrt und was nicht von Gott ist, was nicht seine Handschrift trägt, was Sünde ist, unsere Zielverfehlung, wo wir unabhängig von Gott leben, all das macht uns unrein. Alles, wo wir nicht mit dem Heiligen Geist partnern, sondern mit anderen negativen Einflüssen, Lügen, Mächten, Ängsten, alles, was da so kommen mag, all das, wo wir nicht mit dem Heiligen Geist partnern, sondern auf das andere hören, das macht uns unrein. Und Gott nimmt alles, was unsere Hingabe an ihn beeinträchtigt oder was unsere Beziehung zu ihm stört, wenn da so Störgeräusche sind oder Steine, Brocken, was auch immer im Weg liegen, auf dem Weg zu ihm, dann all das ist unrein und Gott will das wegnehmen. Gott beschneidet das, damit wir eben da wieder diesen freien, ungehinderten Zugang haben. Und manchmal ist es ein unangenehmer, schmerzhafter Prozess. Manchmal merken wir, boah, da geht es schon irgendwo tief rein und Gott legt da so seinen Finger manchmal so in so eine Wunde, wo wir merken, boah, eigentlich will ich das gar nicht, dass das Gott anschaut und dass Gott mir das zeigt. Aber es ist so notwendig, Leute, dass wir uns da beschneiden und reinigen lassen, weil immer wieder Punkte kommen in unser Leben, die uns eben da wegziehen wollen und die uns eben unrein machen. Sein Ziel ist es, dass du rein bist, dass du unvermischt bist, dass du nicht gewöhnlich, sondern abgesondert, dass du geheiligt bist und lebst. Das ist sein Wunsch für dich. Und wenn er dann manchmal Dinge wegnimmt von uns, ja, wenn er dann sagt, hey, das ist nicht gut für dich, lass es doch, get rid of it, raus damit aus deinem Leben, dann ist es so, so wichtig, dass wir dann zuhören und da gehorsam sind. Weil er will dort nur das Beste für dich, dass eben Frucht in unserem Leben entsteht. Dieses Reinigen und Beschneiden, das geschieht dann eben, so wie wir es im Vers 3 lesen, durch sein Wort. Die Bibel ist da wie ein Spiegel für uns. Ja, du schaust da rein und im Spiegel schaust du dich selber an. Und dann guckst du und siehst es und liest es und merkst, boah, das spricht mich an, das meint mich, das, was ich jetzt hier lese. Und dann ist es ja der Heilige Geist, der durch dieses Wort Gottes in unser Leben hineinspricht, in unserem Inneren wirkt und uns von innen heraus verändert. Wenn wir das erleben, dass Gott da durch die Bibel zu uns spricht, der Heilige Geist, dann schafft es eben dieses Beschneiden, dieses Reinigen, dieses Ausrichten auf ihn. Und der David hat es selbst gebetet, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ja, dass wir wissen, Herr, wir brauchen da immer wieder dieses gereinigt werden und dieses klare ausgerichtet werden auf ihn. In Vers 4 und 5 lesen wir weiter. Da heißt es dann, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Ja, das Beispiel ist deutlich, nämlich wenn so ein Ast, so ein Zweig oder diese Rebe nicht mehr richtig versorgt wird, dann stirbt es ab. Dann sterben die Blätter daran ab und dann kommt da auch keine Frucht zum Vorschein. Und die Rebe, die da aus dem Weinstock herausgeht, die ist ja nur der Träger. Das ist ja nur das Gefäß für die Kraft und das Leben. Ja, das kommt ja aus der Wurzel durch den Weinstock und fließt dann durch eben in die Blätter, aber auch eben besonders in die Frucht. Und es kommt nur vom Weinstock und geht in die Frucht. Und wir können dann nur dieser Träger, dieses Gefäß eben sein, wo wir sagen, hey Gott, lass alles von dir, all deine Wahrheit, deine Güte, deine Barmherzigkeit, deine Freundlichkeit, deine Liebe, alles hineinströmen in mein Leben, dass es durch mich fließt. Der Vers 5, der ist dann einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Bleibt in mir, so wie ich in euch bleibe, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ohne mich braucht ihr nichts tun. Ja, natürlich können wir ganz viele Dinge machen als Menschen und alles, aber im geistlichen Kontext, im Sinne auf das Reich Gottes bezogen, auf das, was er im Unsichtbaren, Unscheinbaren tut, da können wir ohne ihn 0,0, nada, nichts. Und das ist das, was so krass ist, wo wir wissen, hey, wir müssen uns da hundertprozentig immer wieder auf ihn werfen und schmeißen und sagen, Gott, das bist ja du in mir, durch mich. Und auf der anderen Seite, wir brauchen auch nichts ohne ihn tun. Wir brauchen es gar nicht versuchen oder uns irgendwie da abstrampeln, weil wir wissen, es ist er. Jesus sagt, ich bin ich, also der Boss, der Chef und ich habe das Sagen. Du bist in mir, wir sind in Christus, Christus ist in uns durch seinen Geist und dann sind wir ihm untergeordnet. Wir unterstehen seiner Autorität und das sagt er. Ich habe die volle Autorität und ordnest du dich mir freiwillig unter. Wenn ich in ihm, in Jesus bin, wenn ich an ihm dranbleibe, wenn ich ihn in allen meinen Punkten und Themen frage, wenn ich zuerst nach ihm, nach seiner Nähe suche, mein Verlangen er selbst ist, dann kommt die Frucht fast automatisch. Dann entsteht es fast von selbst. Ohne Jesus kann ich nichts tun, nichts Weltbewegendes erreichen. Doch wie kann ich jetzt in Jesus bleiben? Wie kann ich eine liebevolle Beziehung in aller Ernsthaftigkeit leben? Es geht über den Vers 7, über das Lesen und Studieren des Wortes Gottes, damit seine Wahrheit dann auch unsere Gedanken, unsere Herzen durchdringt und unser Handeln bestimmt. Lesen und Studieren des Wortes Gottes transformiert dein Denken und dein Herz und wird ein anderes Handeln zum Vorschein bringen. Das Reden inkludiert. Und das ist so ein Aspekt, in ihm zu bleiben. Der zweite ist eine gute Gebetskultur, bei der man verweilt und wartet und auf Jesus hört und vom Geist Gottes empfängt. Ich habe euch das hier mal mitgebracht. Was heißt es denn, zu bleiben? Und dieses Wort meint eben verweilen, warten auf. Wenn wir diese Gebetskultur haben, wo wir verweilen und wo wir warten und wo wir auf ihn hören und wo wir vom Geist Gottes empfangen, wie es im Vers 9 auch beschrieben wird, dann bleiben wir in ihm, in seiner Liebe. Seine Liebe einfach auftanken und uns darin wohl und sicher fühlen. Das dritte ist, dass wir seine Gebote bejahen. Und zwar lesen wir davon auch in Hesekiel 36, Vers 27. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die meine Gebote gut finden, sich an meinen Rechten orientieren und die tun, was ich ihnen sage. Das heißt es, deine Gebote zu halten, die zu bejahen. Ja, und das wird im Vers 10 deutlich, wo es heißt, haltet sein Wort, dass wir mit einem liebevollen Gehorsam Gott gegenüber sagen, ja, das, was du uns an Ratschlägen gibst, an Richtung, das, was du sagst, was wahr oder falsch ist, da bist du von innen heraus, von deinem eigenen Überzeugen, sagst, ja, das ist es, was ich erkannt habe und was ich erlebt habe und was gut ist. Und deswegen kannst du dich daran halten und orientieren. Nicht, weil hier vorne der Pastor oder deine Eltern oder wer auch immer dir das sagt, sondern nur, wenn du selber verstanden hast, warum Gott das eigentlich so möchte, kann das funktionieren. Ja, und wenn ich es dann aber auch natürlich bejahe, Vers 10. Das andere ist, kraftvoll zu beten und kommt im Vers 7 zum Ausdruck, das ist etwas, was aus dem resultiert, wenn wir in ihm bleiben, die vollkommene Liebe in Vers 9, die Freude, von der Vers 11 spricht, die habe ich euch gar nicht vorgelesen, und sich der Freundschaft Jesu zu erfreuen, Vers 13 und 15. Das meint es, in ihm zu bleiben. Das alles sind Resultate aus dem heraus, in ihm zu bleiben. Und das ist das Wort in diesem ganzen Text, bleiben. Und das andere Wort ist Frucht. Und dazu kommen wir jetzt. Was ist die Frucht? Wie kann die Frucht ausschauen? Zuerst lese ich euch aus Matthäus 3, Vers 8. Bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Da wird eine Frucht angesprochen, die unser Leben kennzeichnen soll, nämlich das, was echt und innen drin in uns passiert, wo wir merken, hey boy, ich war so ein und so ein übler Zeitgenosse. Nein, wie soll ich denn das jetzt höflich ausdrücken? Also wenn man erkennt seine Schlechtigkeit und seine Verdorbenheit und seine Verlorenheit und seine Sündhaftigkeit und seine Schuld und seinen Eigensinn, seinen Stolz, den Egoismus, wenn man das mal so erkennt und merkt, hey, boah, ich bin eigentlich da nur ich, aber ich muss anerkennen, da gibt es Gott. Und ich stelle mich jetzt vor Gott und sage, Gott, in deinem Licht schaue ich ja richtig übel aus. Aber deine Liebe sagt auch, hey, du bist angenommen und darfst kommen und du darfst das alles mir hinschmeißen und ich wasche dich rein. Dafür bin ich ja gestorben, dass diese Schuld und das alles auf ihn gekommen ist am Kreuz und dass er das getragen hat. Und das ist das, dass wir dann diese Frucht zeigen, dass es uns mit der Umkehr ernst ist. Dass wir uns abwenden von unserem alten Leben, wo wir ohne Gott gelebt haben und uns ganz klar auf Gott ausrichten. Dass sich das äußerlich zeigt. Rauchen, aufhören zum Beispiel, okay, ich höre auf. In Matthäus 7, Vers 16 heißt es, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln. Und an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also man erkennt an dem, was das Leben von Menschen ausmacht, was du an dem Leben siehst, hey, wie meinen sie es eigentlich? Wo stehen sie ehrlich und wo sind sie da aufrichtig? Was sind eigentlich die Motive in ihnen? Das sieht man eben auch an den Taten eines Menschen und nicht nur an den Worten. Daran wird es eigentlich sichtbar, ja, was ein Mensch dort leben will und ob er dort mit Jesus auf dem Weg ist und Jesus nachläuft. Das war ein Aspekt der Frucht. Der zweite Aspekt ist ein gottgefälliger Charakter, gemäß der in Galater 5, 22 beschriebenen Frucht des Geistes. Dort wird es genannt als Frucht des Geistes, die Liebe, die Freude, die Geduld, die Sanftmut. Und diese Frucht soll sich in uns als gottgefälligen Charakter auswirken. Das soll uns prägen, das soll etwas mit unserem Sein, mit unserem ganzen Reden und Tun machen. Die dritte Frucht, ich muss mich ein bisschen sputen, ist, wir verherrlichen und ehren den Vater, wie es im Vers 8 ausgedrückt wird. Dann werdet ihr, also da steht es in Bezug auf den Text in Johannes 15, Vers 8, dass wir dadurch den Vater verherrlichen und ehren. Und in Philipper 1, Vers 11 heißt es, dann werdet ihr rein und ohne Tadel sein für den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus kommt, zur Ehre und zum Lob Gottes. Wir kriegen durch ihn dieses neue Leben und diese Gerechtigkeit, zur Ehre und zum Lob Gottes soll das passieren. Ja, das ist ein dritter Aspekt der Frucht. Und diese Wirkung, die sich aus dem allen jetzt auswirkt, ist dann der vierte Punkt, dass es nämlich schon etwas mit uns und unserem Invest auch zu tun hat. Und davon lesen wir in Johannes 4, 36, der Erntearbeiter erhält guten Lohn und die Früchte, die er einsammelt, sind Menschen, die zum ewigen Leben geführt werden. Also das ist ein krasser Text, oder? Wenn wir uns von Gott gebrauchen lassen und sagen, hey, ich lebe für das, seine Liebe und liebe andere Menschen, so wie er sie sieht und wie er sie liebt, was er in ihr Leben hineinlegen will, dann ist es etwas, dass wir eine Frucht haben, von dieser Ernte Menschen einzusammeln, die zum ewigen Leben geführt werden. Und das ist mit unser Auftrag. Das ist mit unser Ding da drinnen. Oder wie es in Matthäus 5, Vers 16 heißt, so soll euer Licht, was wir durch Jesus haben, vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Steht ja in der Bergpredigt, und da steht ganz viel drin in der Bergpredigt, was wir alles tun können, wie wir leben können, was unser Leben ausmachen kann durch Jesus. Und das ist etwas, wo wir in das Tun kommen, wo es unseren Invest manchmal braucht, unsere Entscheidung, hey, ich will nicht mehr das alte Denken haben, das alte Reden, das alte Leben, sondern ich lebe jetzt mit diesen neuen Kleidern von Jesus, dieses Licht soll mich kleiden und dass wir in dem dann die guten Taten, wo wir uns einsetzen für seine Wahrheit, für seine Gerechtigkeit, Die Menschen werden das sehen und die sollen den Vater im Himmel dafür preisen. Und wir reden ja über Mitarbeit und Dienst und ich will das einfach so kurz noch fassen. Es geht nicht darum, das nur in der Gemeinde zu tun. Das ist alles richtig und sau wichtig und wir sind da von Herzen dankbar für alles, was wir hier zusammen als ein Körper, der eine ist Fuß, der andere Kopf, der andere Hand, der andere, nee, Kopf ist Jesus, aber wo wir das alles so sind. Und trotzdem ist es nicht nur der Job, der Dienst in der Gemeinde, sondern es ist eben auch das, was in meinem Umfeld passiert, was in meinem Montag oder Mittwoch oder auch dann bei den Nachbarn oder beim Einkaufen oder wo auch immer passiert. Da ist es genauso entscheidend wichtig, wo wir da das leben. Und es ist, so wie ich euch gesagt habe, diese Fülle von Gott, dieses Bleiben in ihm, dieses Trinken, dieses Empfangen, Nehmen und dann gießt sich das aus in der Liebe für andere. Stell dir mal eine Person vor, die du gerade so gar nicht magst. Gibt es da jemanden? Da gibt es ein paar, die sich so ein bisschen melden oder beschämt wegwenden. Nein. Aber wenn diese Person jetzt vor dir stünde, wie kannst du sie lieben? Wie kannst du sie lieben von Jesus her? Weil das ist das, die Challenge, Leute. Ja, die Menschen, die wir mögen und die uns gut gesonnen sind, ja, die lieben wir leicht. Aber die zu lieben, die uns aufregen, die uns auf den Wecker gehen oder wo wir merken, hey, boah, da bin ich eigentlich gestretched. Fülle von Gott und Liebe für andere. Ich habe euch diesen lateinischen Spruch hier mal mitgebracht. Ora et labora, sein und tun. Nein, das heißt beten und arbeiten. Aber es ist immer die Kombi, ja? Es ist immer Fülle von Gott, Liebe für andere, sein und tun, beten und arbeiten. Ja? Es ist immer so beides, was da zusammengehört. Wir müssen darum kämpfen, nicht um hier einen Raum, einen Ort für Gottes Gegenwart zu machen oder zu bauen oder dieses Haus zu bauen, uns hier anzustrengen. Darum müssen wir nicht kämpfen, Leute, sondern wir müssen darum kämpfen, dass wir der Tempel sind. Weil unsere Aufmerksamkeit geht immer weg. Unser ganzer Fokus geht aufs Tun und auf irgendwas, was da ist an Sorge und Geld. Wir müssen darum kämpfen, dass wir der Tempel sind. Dass du und ich, dass wir selber dieser Ort sind, dieser Ruheort seiner lieblichen, schönen, heiligen Gegenwart, seines Innewohnens in uns, um völlig von ihm eingenommen zu werden. Und wir müssen nicht härter rennen, sondern unser Leben hinlegen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Johannes 12, Vers 24. Oder in Römer 12 heißt es, das ist euer wahrer Gottesdienst, wenn wir unser Leben, unseren Körper, unser Leib hingeben. Mit all unserem Sein, wenn das alles Gott gehört. Das ist der wahre Gottesdienst. Und das ist die Challenge an uns. Wisst ihr, die Liebe, die da fließt, wenn wir dieser Ort sind, dieser Ruheort seiner lieblichen, schönen Gegenwart, dann drückt die sich automatisch in dem Tun aus. Es geht nicht nur darum, hier heilig, heilig, heilig und immer Hände heben, sondern es wird uns immer dazu motivieren und dazu antreiben, hey, was ist da los in dem Leben von dem anderen? Wie kannst du ihm durch das Wort die Kraft des Geistes dienen? Wie kannst du ihm begegnen? Wie kannst du ihm entweder von Jesus seiner Liebe was weitergeben oder ihn auf eine andere Art ermutigen oder ihn begleiten? Da gibt es so viele Aspekte. Egal, was deine Mission, dein Auftrag von Gott ist, zur Uni zu gehen oder im Krankenhaus zu arbeiten oder selbst wenn Menschen unter uns sind, die ärmlicher sind, ärmlicher leben, oder ist dein Ruf, hey, geh zu den Nationen und verkündet dort Jesus. Ja? Zuerst geht es immer darum, sich vorbehaltlos, sich rückhaltslos hinzugeben. Das ist immer der erste Aspekt, denn dann kann in deiner Familie oder in deinem Gym, an deinem Wohnort ein Ruheort für seine Schönheit, für seine Geisteskraft und für sein Reden, für seine Liebe sein. Und umso enger wir mit ihm eins und verbunden sind, desto mehr wird sein frisches und lebendiges Wasser aus uns heraustropfen, herausspritzen oder platzen und fließen. Jesus, seine kostbare, starke Gegenwart, seine Person, seine Anwesenheit durch seinen Geist ist dieses Brot des Lebens. dieses lebendige Wasser, dieses Licht des Lebens. Bleibt in mir und bringt viel Frucht. Und da lesen wir am Ende von diesem Abschnitt in Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, was ihr in meinem Namen bittet. Bleib als Rebe fest mit dem Weinstock verbunden. Willst du fruchtbar sein? Warum lebe ich so, wie ich lebe? Habe ich mich zurückgezogen? Warum tue ich, was ich tue? Und was zählt am Ende deines Lebens? Amen.